Samt versus Seide. Ein Richter, eine Anwältin, ein Thema. 10 Minuten ohne Skript und ohne Schwurbel.
Moin Jörg.
Hallo Steffi.
Ich habe mir für heute ein schönes Thema rausgesucht, weil ich glaube, da gibt es ganz, ganz viele Missverständnisse. Es ist nicht wirklich strafrechtlich, aber es fällt immer wieder der Begriff Unschuldsvermutung. Und deswegen dachte ich, ach komm, es war in letzter Zeit viel in den Medien, in den sozialen Medien auch. Hast du einen Verdacht? Worum könnte es denn wohl gehen? Ja, ich hab's gleich gedroppt. Ich hab's noch nicht gesagt und ich habe nichts gesagt und hab's schon gesagt. Ja, sorry. Bitte. Rate.
Ich habe den Verdacht, es könnte über Verdachtsberichterstattung gehen.
Ich dachte, das sollten wir uns mal angucken.
Ja.
Weil das ja auch immer so die Gemüter erhitzt, gab jetzt gerade, auf den will ich gar nicht eingehen, einen sehr, sehr, ja, in der Öffentlichkeit präsenten Fall. Da haben sich auch alle dazu geäußert, auf welcher Seite sie jetzt stehen, ob man da überhaupt berichten durfte. Und es gilt die Unschuldsvermutung. Und ich dachte, lass mal so grob, nicht in die Tiefe gehen, aber ein bisschen erklären, ist Verdachtsberichterstattung überhaupt erlaubt? Welche Voraussetzungen hat das? Und wir können mal spoilern. An sich Verdachtsberichterstattung, ja, das kann man schon machen. Es gibt halt so ein paar Voraussetzungen.
Genau. Aber vielleicht ein kleines Disclaimer vorweg. Also wir werden nicht über konkrete Fälle sprechen. Und zwar einfach deshalb, weil ich mit dem kleinen Anteil, in dem ich noch als Richter arbeite, tatsächlich konkrete presserechtliche Fälle bearbeite. Deshalb kann es hier nur um die abstrakten Themen gehen und nicht um konkrete Sachverhalte, so spannend die manchmal auch sind. Ja.
Natürlich Clickbait-Titel. Diese Folge wird heißen, Richter verrät exklusiv vorab, wie Urteile ausgehen werden.
Genau. Und zwar in folgenden Aktenzeichen. Also Verdachtsberichterstattung, das Problem ist halt, Straftaten sind vor allem so lange besonders interessant, solange sie nicht endgültig aufgeklärt sind. Also der Krimi endet ja meistens mit der Überführung des Täters und genauso endet auch das Interesse der Öffentlichkeit meistens, wenn die Sache geklärt ist. Man möchte eigentlich vorher was drüber lesen, man möchte sozusagen mit dabei sein, während die Dinge aufgeklärt werden. Und darum ist der Verdacht einer Straftat halt so spannend. Und es ist umso spannender, je bekannter die Personen sind oder je spektakulärer das Verbrechen ist, um das es geht. Das Dumme an der Sache ist, dass man eben bis jemand rechtskräftig verurteilt ist, tatsächlich nicht weiß, wer es war und was da war. Und das ist der Inhalt der Unschuldsvermutung. Also bis jemand endgültig verurteilt ist, hat er als unschuldig zu gelten. Und so muss er behandelt werden, und zwar nicht nur von staatlichen Organen, sondern auch von Presse und zum gewissen Grad auch von Privatleuten, die sich darüber öffentlich äußern. Und trotzdem ist natürlich das öffentliche Interesse da, man will was darüber lesen können und die Presse darf auch Bericht erstatten. Aber es stehen sich halt sozusagen die zwei Grundrechte aus demselben Grundrechtsartikel übrigens gegenüber. Die Presse sagt Artikel 5, Pressefreiheit, ja, und die Person, die sich äußert, sagt Meinungsfreiheit und die Betroffenen sagen, ja, aber mein Persönlichkeitsrecht, Artikel 2, dann halten die entgegen und mein guter Ruf und ich will, dass am besten gar nichts über mich gesagt wird, bis die Sache endgültig geklärt ist und dann ist hoffentlich das Interesse auch weg. Deshalb wird die Rechtsprechung sehr oft damit befasst. Das schafft mir und meinem Senat schöne Arbeit, weil es interessante Fälle sind, weil man immer abwägen muss. Es ist kein so schwarz-weiß, sondern es ist immer eine Abwägungsfrage, nämlich man darf drüber berichten, man darf über einen Verdacht berichten, aber ein paar Voraussetzungen müssen beachtet werden. Man darf nicht einfach Gerüchte streuen, man darf auch nicht irgendwas ins Blaue hinein behaupten und man kann auch nicht einfach ungeprüft alles weitergeben, habe ich gehört das, sondern man hat eine Recherchepflicht, um am Schluss eine belastbare Tatsachengrundlage zu haben. Ich muss nicht schlauer sein als das Gericht, das am Schluss darüber urteilt, aber ich muss zumindest Tatsachen benennen können, die diesen Verdacht begründen. Und dafür muss ich auch recherchieren. Da gibt es jetzt Unterschiede, ob ich ein großes Medienhaus bin mit 1000 Journalisten, dann muss ich anders recherchieren. Oder ob ich der kleine Blogger bin, der irgendwo im Westerwald an seinem Rechner sitzt und nur alle 4 Wochen Menschen trifft. Übrigens ist das mittlerweile eine große Schwierigkeit für uns, die Unterscheidung zwischen Presse und Privatperson.
Ja, klar.
Denn die Rechtsprechung sagt, und zwar zu Recht im Sinne der Pressefreiheit, selbst wenn ich irgendwo hingehe und sage, ich habe noch nie was veröffentlicht, aber über dieses Ding würde ich gerne nächste Woche einen Blog machen, dann arbeite ich im Rahmen der Pressefreiheit. Ja? Das ist auch gut, Grundrechte müssen großzügig sein und nicht eingeengt. Und auch der erste Bericht unterfällt natürlich der Pressefreiheit. Zweiter Punkt, es muss ein öffentliches Interesse da sein. Das kann sich speisen daraus, dass der vermeintliche Täter, die vermeintliche Täterin oder das vermeintliche Opfer bekannt ist und man deshalb was wissen will, wenn man Anteil nimmt an dem Schicksal dieser Person, weil vielleicht die Tat spektakulär ist, Verunsicherung bewirkt, sehr schlimm ist in den Folgen. Es muss nachvollziehbar sein, dass die Öffentlichkeit irgendwie was darüber wissen will. Das ist aber kein sehr hartes Kriterium. Also letztlich steht es ja den Gerichten nicht zu sagen, das hat die Öffentlichkeit zu interessieren und das andere hat nicht zu interessieren.
Genau, und vielleicht um das mal so ein bisschen plakativer zu machen, es gibt manchmal auch eine Vermischung von beiden Elementen. Ich hatte mal eine Akte, Christoph Partsch, haben wir besprochen und da gab es einen Fall, da war, ich glaube, es standen sogar noch Wahlen, bevor es ging um einen Kommunalpolitiker, der zur Wahl stand. Und dem wurde vorgeworfen, eine junge Frau, war nicht ganz klar, sexuell belästigt, vielleicht sogar Schlimmeres zu haben. Und da ist natürlich große, große Problematik für die Presse, um das auch mal nachvollziehbar zu machen. Weil meistens schimpfen wir auf die Presse. Manchmal muss man aber auch einfach sagen, die haben manchmal auch keinen leichten Job. Dann zu sagen, ja, oh, da müssen wir aber aufpassen, weil wir wollen ja nicht die Wahlentscheidung beeinflussen, aber die Öffentlichkeit hat natürlich ein Interesse dran, zu erfahren, dass ein Politiker unter Umständen was auf dem Kerbholz hat. Und besonders problematisch ist es, da wolltest du jetzt wahrscheinlich als nächstes, du musst ja auch der Person Gelegenheit geben, sich dazu zu äußern. Das gehört ja auch zur journalistischen Recherche, zum Grundhandwerkszeug. Und auch da musste ich sofort an Christoph Partsch denken. Großes, großes Ungemach für die Presse. Was machst du, wenn der Täter in U-Haft sitzt? Kommst an ihn gar nicht ran, weißt aber nicht, wer der Anwalt ist. Und dann wird gelegentlich mal die Staatsanwaltschaft auf Auskunft in Anspruch genommen. Das verlinke ich mal. Das ist schon wieder so Nerdkram.
Ja, aber das ist tatsächlich ganz wichtig. Und ehrlich gesagt, wenn man sich jetzt mal in die Rolle des Betroffenen versetzt. Also bevor über mich geschrieben wird, Müller ist ein Verbrecher, hat er dies und jenes gemacht, würde ich schon ganz gern was dazu sagen dürfen. Und das muss man einfach jedem einräumen, selbst wenn man es persönlich sich sicher ist, dass das alles so war. Aber es ist immer interessant, den Betroffenen zu hören. Man muss nicht alles wörtlich wiedergeben, was die Person dann sagt, aber man muss zumindest sinngemäß sagen, wir haben ihn mit dem und dem Vorwurf konfrontiert und daraufhin wurde Folgendes in etwa gesagt. Und das darf auch nicht sinnentstellend sein. Dieser Hinweis auf die Unschuldsvermutung, es muss tatsächlich auch in der Art der Berichterstattung die Vorverurteilung vermieden werden. Wenn ich jetzt schreibe, der Kinderschänder aus Berlin behauptet, er sei es mal wieder nicht gewesen, wer will ihm so etwas noch glauben? Er ist ja schon zum dritten Mal angeklagt, aber natürlich, es gilt die Unschuldsvermutung. Ja? So darf ich nicht schreiben. Also ich muss bei der konkreten Tat, die nicht bewiesen ist, das auch so für den Leser nachvollziehbar machen, dass er wirklich merkt, okay, das ist ein Verdacht, das ist nicht bewiesen. Und warum? Weil halt immer was hängen bleibt. Und deshalb muss man da aufpassen, dass man nicht öffentlich vorverurteilt. Niemand weiß, ob der kleine Bericht, den ich 4 Wochen später schreibe, wo ich dann schreibe, ach, wurde doch freigesprochen, war jemand anders, ob denn dieselben Personen lesen, die die große Schlagzeile gelesen haben. Von dem her fair sein, die Stellungnahme möglich machen und dann auch die Unschuldsvermutung wirklich wahren.
Da gibt es einen ganz spektakulären Fall, hat sich auch irgendwie jetzt nicht in der Großstadt zugetragen, aber da hat auch die lokale Presse so richtig krass einen rausgehauen. Da ging es um ein Vereinsheim, wo Seniorinnen sich immer zum Yoga getroffen haben. Und da ereignete sich eine Brandstiftung. Und man hatte dann einen Verdächtigen und die Presse hat richtig draufgehauen. Ich krieg's nicht mehr hin. Aber so vom Duktus her ging es in die Richtung, wollte er die Yoga-Omis abfackeln. So Riesenberichte, zapp, 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 immer und immer wieder. Da hatte ich auch mal eine Episode zu gemacht, kann ich mal verlinken. Und dann stellte sich raus, er war's nicht. Er war's nicht. Ja. Und diese Meldung zur endgültigen Aufklärung, die war dann sehr, sehr klein und natürlich nicht auf Seite 1. Die kriegt keiner mehr mit. Und es gibt auch prominente Fälle. Ich sage nur Stichwort Kachelmann. Ja, also das ist ja ein beliebtes, angeführtes Beispiel. Du kriegst es nicht wieder weg.
Ja, und deshalb gibt es das Recht auf Gegendarstellung. Also wenn was falsch über mich berichtet wurde, habe ich den Anspruch, dass die Presse in der gleichen Aufmachung, an der gleichen Stelle, in der gleichen prominenten Position meine Gegendarstellung abdruckt, wenn sie mir vorher kein Gehör gewährt hat und wenn sie nicht meine Position auch wiedergegeben hat. Es gibt noch zwei Punkte, die ganz kurz ansprechen würde gern, nämlich so eine identifizierende Berichterstattung mit Namen oder Bild. Also normalerweise darf bis zur endgültigen rechtskräftigen Verurteilung und selbst dann nicht unbedingt der Name nicht genannt werden. Und den Namen nicht zu nennen, heißt wirklich eben nicht identifizierbar zu machen. Also wenn ich schreibe, Hugibald X aus dem 100-Sälendorf Hintertupf soll Folgendes begangen haben, dann ist das keine Anonymisierung. Auch andere Identifikationsmerkmale darf man dann ersatzweise verwenden. Also was, wenn ich zum Beispiel schreibe, Steffi B., eine Pressesprecherin einer Bundesrechtsanwaltskammer in Deutschland, oder Jörg M., Präsident eines Badischen Oberlandesgerichts, das ist nicht anonymisiert. Oder genauso wie der Vorstandsvorsitzende eines Münchner Autoherstellers. Ja, da habe ich den Namen nicht genannt, ist aber trotzdem nicht anonymisiert.
Nee, und das ist wie ein schwarzer Balken, nicht über die Augen, sondern über die Stirn.
Genau. So, und noch kritischer ist mit Fotos, aus zwei Gründen. Erstens mal, ein Foto ist ein noch größerer Eingriff in die Persönlichkeitsrechte. Und zum Zweiten gilt ja das Kunsturhebergesetz mit dem Recht am eigenen Bild. Und deshalb darf man Fotos nur dann veröffentlichen, wenn, also unverpixelt, wenn es eine Person oder ein Ereignis der Zeitgeschichte ist. Mit Verpixelung, wenn sie wirksam ist, kann man ein bisschen mehr machen, wenn die Person daraus nicht so leicht erkennbar ist. Die Fotos müssen auch irgendwie sachlich eingebettet sein, also nicht irgendwie Prangerwirkung, keine eigene Stigmatisierung. Aber als Gericht darf ich zum Beispiel nicht sagen, das Foto war unnötig. Das entscheidet die Presse, ob sie mit oder ohne Bild berichten will. Ja, ich darf nur sagen, war es erlaubt, die Person zu zeigen. Aber ob bebildert wird, ist wirklich Pressefreiheit. Also das nehmen wir auch sehr ernst.
Genau, und deswegen finde ich das ganz wichtig, das mal zu erklären, weil ich habe das auch immer wieder gelesen, dass da steht, ja, warum schreibt denn die Zeitung jetzt nicht, wie der heißt? Das ist doch wichtig für uns, wenn da so jemand rumläuft, der dieses oder jenes gemacht hat. Das müssen doch alle wissen. Ja, es steht aber eben noch nicht fest. Und das hat dann auch das Gericht zu entscheiden und nicht die Presse. Und die Presse kommt ihrer Aufgabe dadurch nach, dass sie in der Weise, wie es erlaubt ist, eben Bericht erstattet. Das muss ausgewogen sein. Es muss klar sein, das ist nur ein Verdacht. Und mehr steht zu dem Zeitpunkt auch nicht fest. Deswegen darf die Presse und kann sie auch nichts anderes berichten. Und zu der identifizierenden Berichterstattung, da habe ich auch immer wieder gelesen, ja, warum wird denn häufig in der Kombi, warum wird denn der feige Hund jetzt auch noch unkenntlich gemacht? Ja, weil es noch nicht klar ist, ob es ein Täter ist oder nur ein Verdächtiger. Das hat dann das Gericht zu entscheiden. Und weil Menschen manchmal sind, wie sie sind. Und es soll eben auch dem Schutz desjenigen, dem keine Schuld nachgewiesen ist zu diesem Zeitpunkt, der noch nicht überführt ist, soll eben davor geschützt werden, dass plötzlich bei ihm zu Hause Leute auflaufen und ihn verprügeln, ihn bedrohen. Und dass das gar nicht so abwegig ist, das ganz kurz noch, gab es tatsächlich auch im Fall einer Anwaltskollegin aus Dresden. Da wurde identifizierend Bericht erstattet über einen Fall, den sie betreut hat, der inhaltlich ja nicht ihre Auffassung ist, sondern sie hat einfach ihren Job gemacht. Es wurde identifizierend Bericht erstattet. Und dann ist man vor ihrer Kanzlei aufgelaufen, die Identitäre Bewegung, und hat einen Friedhof aufgeschüttet, Kunstblut verteilt. Und sie hat Morddrohungen erhalten. Also Drohungen auf jeden Fall, ob es Morddrohungen sind, müsste ich jetzt nochmal nachgucken, weiß ich nicht. Aber sie wurde massiv bedroht. Und just deswegen ist eben identifizierende Verdachtsberichterstattung nicht möglich. Und auch in sonstigen Fällen muss man gucken, inwieweit identifizierende Berichterstattung möglich ist oder nicht. Das vielleicht nochmal so zur Erklärung.
Aber vielleicht auch eins, springt vielleicht den Rahmen und sonst kommt es halt in die Fun Facts oder ein kleines Extra. Die professionellen Beteiligten an Gerichtsverfahren müssen damit leben, dass über sie mit Namen, Vornamen und gegebenenfalls mit Bild berichtet wird. Also ich kann als Richter, wenn ich ein Urteil spreche, mich nicht dagegen wehren, dass mein Name mit Vorname genannt wird.
Das ist richtig. In dem Fall war es aber kein konkreter Fall, kein öffentliches Verfahren, sondern man hat Auskunft erlangt bei einem Gericht über einen Fall, der vor anderthalb Jahren stattgefunden hat. Also es war schon eine Sonderkonstellation.
Ja.
Und ja, wobei auch bei Berichterstattung über Richter bin ich immer ein großer Fan davon, wenn ich schon die Namen nenne, dann doch bitte, wenn es kein Richter alleine war, sondern dann gerne alle benennen und nicht personalisieren. Das passiert ja auch ab und zu mal. Das vielleicht noch so am Rande. Haben wir überzogen? Ich wusste nicht, dass wir Sonderformate haben, aber vielleicht machen wir eins. Wir gucken mal, Jörg.
Genau.
Und mal schauen, worüber wir das nächste Mal natürlich nur im Rahmen der erlaubten Verdachtsberichterstattung berichten.
Genau. Da habe ich doch gar keinen Verdacht, was das sein könnte.
Ich auch noch nicht. Wir werden es sehen. Bis dahin, okay. Jörg.
Ciao, Steffi.
Ciao.
Samt versus Seide. Ein Richter, eine Anwältin, ein Thema. Immer sonntags um 9.30 Uhr auf YouTube, TikTok und Instagram und auf allen Podcast-Plattformen.